Ja, ich begrüße Sie und euch alle recht herzlich zu unserer dritten Veranstaltung zur Bundestagswahl 2013. Nachdem wir letzte Woche den Herrn Ströbele und gestern den Herrn Metzner haben, begrüße ich jetzt ganz recht herzlich Alena Wawrzyniak von den Linken.
Hallo. Nach vorne kommen wahrscheinlich.
Ja. Beginnen wir mal mit dem Thema Wahlplakate. Bei der letzten Wahl, da hat es ein recht pfiffiges Wahlplakat, das in ganz Deutschland für gewissen Aufruhr sorgte. Dieses Mal kommt das alles ein bisschen biederer rüber oder steht da noch irgendetwas zu erwarten?
Also wenn noch was zu erwarten stehen würde, würde ich es heute nicht verraten, weil dann wäre ja die Überraschung weg.
Kann das möglicherweise damit zusammenhängen, dass es vielleicht auch dieses Jahr wieder ja, sehr, sehr knapp werden könnte? Also vor 4 Jahren war ja der Einzug in den Bundestag doch eine große Überraschung. Im Moment steht die Linke, glaube ich, bei 7% um den Dreh rum in den Umfragen. Etwa 4 müssten es noch werden, dass es wieder klappt mit dem Einzug in den Bundestag.
Ja, ungefähr 4 bundesweit, aber das Entscheidende ist das Berliner Zweitstimmenergebnis. Wir haben ein neues Wahlrecht. Ich rede jetzt nicht darüber, weil dann ist die Veranstaltung zu Ende, wenn ich über das Wahlrecht rede. Aber das Berliner Zweitstimmenergebnis, sollte ich den Direktwahlkreis nicht gewinnen, ist das Entscheidende. Und da brauche ich Pi mal Daumen 20%. Pi mal Daumen.
Das ist eine sehr ambitionierte Aufgabe.
Das ist wohl wahr, aber wie heißt es so schön, wer kämpft, kann verlieren und gewinnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Ja, dann gehen wir mal auf die letzten 4 Jahre vielleicht etwas detaillierter ein. Du bist netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken. Das ist ja eigentlich ein Gebiet, das, wie wir jetzt in den letzten Tagen wieder mitbekommen haben, immer wichtiger wird und trotzdem offensichtlich ja im Bundestag bis zum heutigen Tag etwas stiefmütterlich behandelt wird. Wie würdest du selber einschätzen, was hast du denn in den letzten 4 Jahren als netzpolitische Sprecherin erreicht?
Also das eine ist, dass er sowohl in der Partei, die darf man dabei immer nicht vergessen, aber auch in der Fraktion eine Sensibilisierung für das Thema entstanden ist. Wenn also unsere Wirtschafts- oder Finanzpolitiker mittlerweile Vorlagen bekommen, wo irgendwas drinsteht mit online, hätten sie früher das überlesen. Heute schauen sie schon und sagen, okay, Online-Abfrage, fragen wir doch einfach mal in dem Büro nach. Das ist die Sensibilisierung. Das andere ist, dass wir unglaublich viele Initiativen gestartet haben, die von der Fraktion mitgetragen worden sind, die tatsächliche Verbesserungen im Alltagsleben erreichen würden. Ich nenne jetzt mal nur eine Sache, das ist die sogenannte Störerhaftung. Das heißt, wenn ich mein WLAN öffnen würde, weil die Familie unter mir, also unter mir wohnen nur WGs, aber auf die trifft es vielleicht auch zu, nicht so viel Einkommen haben und sich einen WLAN-Anschluss nicht leisten können und die würden meinen WLAN-Anschluss mitnutzen und würden, warum auch immer, sich illegal was runterladen, wäre ich haftbar, obwohl ich nachweisen könnte, zu dem Zeitpunkt habe ich im Parlament eine Rede gehalten, um nur ein Beispiel zu nennen. Das ist etwas, was es eigentlich fast nur in Deutschland gibt. Also wer mal im europäischen Ausland unterwegs ist, weiß, dass es ein freies WLAN fast überall gibt. Wir haben einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, wie dieses Problem gelöst werden kann. Das ist eigentlich was ganz Praktisches, was tatsächlich auch insbesondere Leuten helfen würde, die ein geringes Einkommen haben, würde aber auch zum Beispiel Kneipen helfen, die ein WLAN in ihrer Kneipe anbieten würden.
Jetzt bist du selbst sehr viel auf Facebook und auf Twitter unterwegs. Ja, und jetzt haben wir.
Ich muss jetzt mal sagen, dass ich gerade die Rückmeldung bekommen habe, dass es der Kneipe helfen würde. Habt ihr nicht gesehen?
Das ist hier genauso. Wir haben hier auch ein offenes Mikrofon. gesundes WLAN.
Sehr gut.
Dankeschön. Ja, du bist selber sehr viel auf Facebook und auf Twitter aktiv und jetzt hatten wir gerade den NSA-Skandal, beziehungsweise der läuft ja noch, da wird möglicherweise ja noch eine ganze Menge rauskommen. Und ein wesentlicher Punkt dieses Skandals ist ja, dass sich die NSA ja dann doch recht schamlos beispielsweise an sozialen Netzwerken bedient hat. Hast du dir selber mal überlegt, dich aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen oder irgendwelche anderen Konsequenzen zu ziehen?
Das habe ich tatsächlich insofern nicht überlegt, weil es bedauerlicherweise, wie ich finde, für mich keine akzeptable Alternative gibt. Natürlich würde ich es mir wünschen und vorstellen, dass es total prima wäre, wenn es soziale Netzwerke geben würde, die dezentral organisiert werden, also wo die Server nicht irgendwo zentral sind, sondern verteilt sind. Das hat sich noch nicht wirklich entwickelt. Ich hoffe da immer drauf. Ich denke, wenn es sowas geben würde, wäre es tatsächlich eine Alternative. Aber jetzt ist es ja auch so, dass ich in einer relativ privilegierten Stellung bin. Also ich bin Abgeordnete. Insofern ist das auch nur bedingt mit Privatsphäre verbunden, wenn man sich öffentlich bewegt, öffentlich etwas erklärt. Und außerdem glaube ich, dass bei all den Schwierigkeiten, die mit den sozialen Netzwerken verbunden sind, es ein sehr patentes Mittel ist, um ein Angebot zu machen, das, was ich beispielsweise erkläre, was ich sage, zu verfolgen. Es muss niemand machen, aber es kann jeder machen. Und was ich viel spannender finde dabei, ist dann die Kommunikation, die stattfindet. Also ich finde es absurd, wenn Leute soziale Netzwerke nutzen als Verkündungsmedium. Also ich poste mal was und dann gucke ich da 4 Wochen nicht wieder rein oder poste das nächste. Sondern das Wichtige ist, glaube ich, da tatsächlich mit den Leuten, die sich dazu äußern, auch in Kontakt zu kommen.
Nun ist es ja so, dass es vor ein paar Jahren noch viel, viel mehr soziale Netzwerke gab, also StudiVZ und ähnliche Dinge. Ist es da nicht etwas illusorisch zu hoffen, dass sich das möglicherweise in irgendeiner Art und Weise mal wieder dezentralisiert? Tatsächlich gibt es doch eigentlich eine Monopolisierung, auch beispielsweise Google im Außenbereich.
Also es gibt jetzt schon die ersten Anzeichen dafür, dass die Generation nach der Generation nach mir, also die ganz Jungen, sich beispielsweise von Facebook gar nicht mehr so angesprochen fühlen, weswegen es ja zum Teil auch schon so als Seniorennetzwerk bezeichnet wird. Die versuchen, andere Mittel und Wege zu finden. Sie haben auch noch keine wirkliche Alternative mit dezentralen sozialen Netzwerken, aber es gibt einen Trend zurück und natürlich muss man dazu sagen, kann man ja auch schon jetzt A, selbst etwas tun und B, müsste man aber, und das wird ja zum Teil auch versucht, zu gucken, dass, ich nehme jetzt mal das Beispiel Facebook, weil Facebook ist das, glaube ich, was die meisten hier auch nutzen, verpflichtet werden, beispielsweise bei den Einstellungen die größtmögliche Privateinstellung als Ausgangspunkt zu nehmen. Das heißt, ich muss aktiv werden, um Freunde mitlesen lassen zu können und Freunde von Freunden und öffentlich. Das ist derzeit nicht der Fall. Da wird es sehr spannend sein. Der Datenschutzbeauftragte aus Schleswig-Holstein hat ja Facebook eine Unterlassungserklärung zugestellt. Facebook hat sich darauf eingelassen. Die haben verloren. Also der Datenschutzbeauftragte hat verloren. Aber das könnte ein Fingerzeig darauf sein, dass man möglicherweise, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, tatsächlich über deutsche Gesetzgebung etwas machen kann. Natürlich geht es jetzt aber auch auf europäischer Ebene darum, die europäische Datenschutzverordnung an dieser Stelle einfach nochmal zu verschärfen, also was die sozialen Netzwerke angeht, weil der europäischen Regelung unterliegt Facebook in jedem Fall mit seinem Europasitz in Irland.
Eine Frage zur Überwachung, die da vielleicht auch so mit reinspielt. Wir hatten vor etwa 1,5 Jahren mal ein Interview mit dir, das in den Zeitungen kam, wer alles von der Fraktion überwacht wird, vom Verfassungsschutz, und da gehörtest du auch dazu. Ich weiß noch, dass du damals diese Geschichte, sagen wir eher von der etwas heiteren Seite aus gesehen hast, weil es eigentlich in erster Linie um Zeitungsausschnitte und das Verfolgen von öffentlichen Dingen ging. Aber wenn man das jetzt betrachtet, was da vor anderthalb Jahren ans Licht gekommen ist und das jetzt verknüpft mit den, mit dieser Datensammelwut aus den USA, hat es dann irgendwie doch eine andere Komponente?
Naja, also das, was der Verfassungsschutz da gesammelt hat, ist einfach dummes Zeug, mal abgesehen davon, dass die irgendwie schlecht recherchiert haben und irgendwie, da war ich noch nicht stellvertretende Vorsitzende, da war ich bei denen schon stellvertretende Vorsitzende und so. Also das, vielleicht haben sie besonders gut recherchiert. Das ist tatsächlich nach wie vor lächerlich. Nein, ich glaube, das dahintergehende Problem ist, dass Geheimdienste, und es handelt sich ja hier um Geheimdienste, natürlich, also das wundert mich nicht, alles, was technisch möglich ist, auch machen. Und ich glaube, es hilft da auch nichts zu sagen, der böse US-amerikanische Geheimdienst oder der böse britische Geheimdienst. Wir sehen jetzt, dass der BND da auch fleißig mitmacht, sondern ich glaube, das Problem sind Geheimdienste. Geheimdienste sind Geheimdienste, weil sie im Geheimen arbeiten, dass die sich da Experten von überall herholen, die ihnen alles, was technisch möglich ist, auch ermöglichen zu machen. Das ist, glaube ich, irgendwie der eigentliche Skandal und ich finde, man muss eher darüber reden, dass so ein, wie ich finde, Unsinn wie ein No-Spy-Abkommen, was wir ja seit Montag verhandeln wollen zwischen Geheimdiensten, Augenauswischerei ist. Also da machen die irgendwelche Vereinbarung, wir spionieren uns nicht gegenseitig aus. Toll. Kann keine Sau kontrollieren, um es mal etwas vereinfacht zu sagen. Geheimdienste sind nicht kontrollierbar und insofern glaube ich, muss man am Grundübel anfassen und sagen, Geheimdienste sind das Problem und das Problem müssen wir angehen.
Ja, dann übergebe ich mal das Wort an Manu.
Danke. Ja, Themenwechsel. 2009 war das Thema Mindestsicherung ein Thema. In diesem Jahr liest man in der Agenda oder im Wahlprogramm Thema Mindestlohn, Mindestrente, Grundsicherung, aber kein bedingungsloses Grundeinkommen. Warum nicht?
Weil das in unserer Partei umstritten ist. Die Frage Grundeinkommen. Wir haben allerdings im Wahlprogramm stehen eine existenzsichernde, sanktionsfreie Mindestsicherung. Das ist noch kein Grundeinkommen, das ist richtig, weil zumindest ich bin eine Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir werden das weiter diskutieren. Es kann sein, dass im Jahr 2000, wann sind die nächsten Wahlen? 17, dann ein bedingungsloses Grundeinkommen drinstehen wird. Wir haben aber, wenn ich mich recht entsinne, auch im Wahlprogramm geschrieben, dass wir wollen, dass eine Enquete-Kommission des Bundestages eingerichtet wird, die sich genau mit dieser Frage Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen beschäftigt. Wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass es da auch unterschiedliche Modelle gibt. Und das Modell, was Götz Werner, glaube ich, heißt, der von der Drogeriemarke da vertritt, ist ein anderes bedingungsloses Grundeinkommen, als es Teile meiner Partei vertreten und dem ich auch sehr nahe stehe.
Ah ja, gut. Neben Ihrer Arbeit im Bundestag sind Sie auch im Kiez sehr engagiert. Wichtig ist Ihnen das Anliegen der Bürger. Deswegen gibt es auch ein Bürgerbüro. Bei uns in der Zeitung, in der Kiez und Kneipe, immer wieder eine Anzeige drin. Bürgerbüro. Meine Frage zu dem Thema, wie stark wird das Büro denn frequentiert? Und das waren so die Hauptschwerpunkte, mit denen man an Sie herangetreten ist.
Also es hat selbstverständlich eine Zeit gedauert, weil so ein Büro ist da erstmal da und da ist ein Schaufenster und da sitzen da Leute drumherum und es ist trotzdem ja immer noch mal eine Schwelle, um reinzugehen. Was wir insbesondere mit der kostenlosen Sozial- und Rechtsberatung oder Mietrechtsberatung angeboten haben, und was wirklich sehr stark nachgefragt wird, sind eben halt Fragen zu Ämtern, also Ausfüllen von Anträgen, Bescheide vom Jobcenter, Mietfragen, zunehmend Mietfragen, von Mietminderung über Betriebskostenabrechnung und so weiter und so fort. Und dann haben wir ja noch einmal im Monat angeboten, Frühstück für alle. Das war dann eher so ein Angebot, wo wir sagen, ja, wir bieten ganz zwanglos an, gemeinsam Frühstück zu essen. Da wird auch nicht agitiert, sondern die Leute sollen sich untereinander unterhalten, wenn es zeitlich ging. Das ist mit den Parlamentswochen immer ein bisschen schwierig. Auch mit mir reden, mit meinen Mitarbeitern reden. Aber ich würde schon sagen, zentral waren wirklich die Fragen, sozusagen Jobcenter, Anträge ausfüllen und Mietfragen.
Interessante Schwerpunkte. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Dritter Punkt, den ich gerade jetzt habe im Moment, ist das Thema Gesundheit, Zukunft der Gesundheitsversorgung. Mitten stand im Vordergrund, aber ich denke auch bei den vielen sozialen Schichten, bei uns im Brennpunkt, viele Generationen leben hier. Wie kann dieses Thema die Gesundheitsversorgung gesichert werden bei dem ganzen Hickhack, sage ich jetzt mal, das im Gesundheitswesen betrieben wird?
Also ich finde, da gibt es zwei zentrale Punkte, die eigentlich auch miteinander zusammenhängen. Das eine ist, dass wir eine solidarische Bürgerinnenversicherung brauchen. Das heißt, nicht nur wie es jetzt ist, die Einkommen aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung fließen in das Gesundheitssystem ein, sondern tatsächlich alle Einkommen. Das heißt, die Anwälte, die jetzt spezielle Versorgungssysteme einzahlen, das ist wie bei der Rente im Übrigen, zahlen in die gesetzliche Krankenversicherung ein. Mieteinnahmen, Pachteinnahmen, also alle Einkommen werden in die gesetzliche Krankenversicherung eingezahlt. Das Zweite ist, dass wir diese sogenannte Bemessungsgrenze erst anheben und dann komplett aufheben wollen. Das heißt, es wird ja derzeit, wenn man Krankenkassenbeiträge zahlt, die sind abhängig vom Einkommen und ab einer bestimmten Summe, habe ich jetzt nicht im Kopf, wird das gedeckelt. Dann zahlt man nur noch sozusagen den Höchstsatz. Und wenn jemand 10.000 Euro verdient, zahlt er dasselbe wie, ist jetzt, also Zahlen bitte nicht festlegen, es ist dasselbe wie wenn jemand 5.000 oder 4.500 Euro bekommt. Das ist sozusagen ein zentrales Problem. Eine Folge dieser Idee wäre, dass die privaten Krankenversicherungen tatsächlich nur noch eine Zusatzversicherung sind. Also es gibt nicht mehr die Konkurrenz zwischen privaten Krankenversicherungen und gesetzlicher Krankenversicherung, was im Übrigen bei den Privaten immer dazu führt, dass ja auch eine Auslese stattfindet. Nämlich diejenigen, die Vorerkrankungen haben, die auch nicht so gute Einkommen haben, die werden häufig aussortiert. Das wäre, glaube ich, ein zentraler Punkt. Darüber hinaus kommt natürlich hinzu, dass wir im Gesundheitswesen mehr Personal brauchen. Deswegen gibt es ja auch gerade die Initiative Gesicht zeigen für mehr Personal an der Charité zum Beispiel. Das ist ein zentraler Punkt. Nicht nur in Krankenhäusern, sondern wer von euch Ihnen zum Arzt geht, weiß mittlerweile, was da an Wartezeiten sind. Das liegt nicht an den Ärzten, ehrlich gesagt, sondern es liegt einfach daran, dass nicht genügend, auch dort nicht genügend Personal vorhanden ist.
Gut. Vielen Dank.
Ja, kommen wir zu einem weiteren, jetzt nicht sehr angenehmen Thema. Und zwar zu Neonazis in Kreuzberg. Das Bürgerbüro ist ja, glaube ich, zweimal Opfer eines Anschlags geworden. Dreimal sogar. Vor einem Monat, vor anderthalb, gab es ja diesen Versuch der Neonazis an das, zum Flüchtlingscamp zu marschieren. Wie kommt es denn eigentlich, dass die Neonazis sich jetzt plötzlich Kreuzberg so als Ziel ausgeguckt haben?
Also ich glaube, wir müssen aufhören zu glauben, dass Kreuzberg und auch Friedrichshain überhaupt je, ich sage jetzt mal, eine nazifreie Zone war. Wir haben Rassismus, wir haben fremdenfeindliche Einstellungen in der Gesamtheit der Bevölkerung. Und das haben wir natürlich auch in Kreuzberg. Ich glaube, dass beispielsweise Äußerungen, wie sie Henkel zum Flüchtlingscamp macht, auch als Ermutigung von Leuten angesehen werden, das, was sie vielleicht bisher hinter vorgehaltener Hand irgendwo im stillen Kämmerlein gesagt haben, jetzt auch nach außen zu tragen, weil sie das Gefühl haben, nicht ganz zu Unrecht, dass sie ja eigentlich nur das sozusagen umsetzen, was sich die etablierte Politik von Herrn Henkel nicht traut. Und insofern glaube ich, dass das sozusagen, das, was dort gemacht wird, ein ziemlich gefährliches Spiel ist, was auch Herr Henkel betreibt. Und es hilft nur eins, nämlich jeden Tag Zivilcourage zu zeigen. Also deutlich zu sagen Nein, wenn man das am Kneipentisch hört, wenn man das in Gesprächen hört und zu sagen, nein, Leute, das lassen wir nicht zu. Und natürlich ist es dann auch notwendig, wenn Nazis meinen, hier aktiv zu werden, auf der Straße zu sein und ihnen zu verunmöglichen, ihre Demonstrationen, ihre Manifestationen durchzuführen.
Aber ist gerade das nicht vielleicht sogar ein zweischneidiges Schwert? Ich denke beispielsweise an diese Demonstration und vor allen Dingen die Gegendemonstration vor 2 oder 3 Jahren jetzt auf Mehringdamm. Mit diesen ganz üblen Folgen, die das damals dann hatte, als die Polizei die, ich glaube 50 Neonazis waren es, dann in die U-Bahn gesteckt hat, die dann einfach mal bis nach Rudow durchfahren musste. Das war eine ganz, ganz schlimme Sache. Aber die haben das ja tatsächlich dann hinterher als Erfolg verkauft. Und man könnte sich jetzt doch auch vorstellen, wenn da 50 merkwürdige Figuren durch die Straßen traben und kein Mensch kümmert sich drum, dann hätten die auch nicht so eine Aufmerksamkeit, dann wären sie doch gar nicht in den Nachrichten, dann würde es überhaupt niemand merken, wenn sich niemand um sie kümmern würde.
Das ist eine interessante Spielidee, die gibt es ja nicht nur in Kreuzberg, die gibt es ja im Prinzip seit den 90er Jahren, seit die Nazis aufmarschieren, die Überlegung zu sagen, wir hängen noch weiße Laken aus den Fenstern und wir sind nicht da und wir lassen sie alleine marschieren. Mein Eindruck ist, das funktioniert nicht, weil wenn keine Gegendemonstrationen stattfinden, ist zumindest mein Zweifel vorhanden, dass nicht das, was ich eben schon gesagt habe, als Ermutigung von Menschen, die sonst das irgendwie nicht machen würden, dass die genau sowas nutzen würden, um dann vielleicht tatsächlich sowas zu unterlaufen. Also du versuchst zu sagen, lass die laufen, die interessiert keine Sau. Wir lassen sie ins Leere laufen. Und meine Befürchtung ist tatsächlich, dass es dann an der einen oder anderen Stelle Menschen geben würde, die genau dieses Unterlaufen unterlaufen. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig oder zu gefährlich. Und ich glaube, man muss diesen Leuten einfach auch sagen, nee, stopp, wir wollen euch nicht. Wir sagen nein.
Ja, daran anschließend jetzt natürlich auch die Frage, du bist im NSU-Untersuchungsausschuss Ersatzmitglied.
Ersatzmitglied, ja, Ersatzmitglied.
Also das heißt, du hast einen Teil dieser ganzen Geschichte im NSU-Ausschuss ja auch mitbekommen und es drängt sich ja für den außenstehenden Betrachter die Überlegung auf, ob nicht der größere Teil dieses braunen Sumpfes einfach aus irgendwelchen V-Leuten, die dann auch noch von den verschiedenen Verfassungsschützen bezahlt werden, diese ganzen Vereinigungen bilden, und würden die nicht bezahlt, wird es vielleicht überhaupt keine NPD oder keine rechtsradikalen Vereinigungen geben. Das heißt, wenn keine Publicity für die da ist, hätte ja vielleicht der Verfassungsschutz auch keinen Grund, irgendwelche V-Leute zu bezahlen.
Nee, das ist schon ein bisschen was anderes. Also da kommen wir wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, hätten wir keine Geheimdienste, hätten wir möglicherweise das Problem nicht. Tatsächlich ist es so, dass man kann das nachvollziehen, insbesondere im Fall Thüringen. Man kann es aber auch sehr gut nachvollziehen im Fall Piato Brandenburg, dass der Verfassungsschutz da durchaus massiv seine Hände im Spiel hatte, weil die Leute haben ja da Geld bekommen, unter anderem, was sie selbstverständlich, was der Verfassungsschutz natürlich niemals geahnt hat, also wie konnte er auch das nur ahnen, in die Strukturen gesteckt hat. Insofern, na klar, die sind schon mitfinanziert worden. Das eigentliche Dramatische daran finde ich aber, wenn man sich das auch im Untersuchungsausschuss angehört hat, ich würde jetzt mal nett sagen, naiv der Verfassungsschutz war. Also irgendwie zu glauben, dass sie an dieser Stelle besondere Informationen bekommen haben. Eine absolute Unkenntnis dessen, was sich in der Neonazi-Szene abspielte. Also jede vernünftige Antifa-Website hat mehr Informationen gehabt als dieser Verfassungsschutz. Die kannten bestimmte Sachen auch im Untersuchungsausschuss nicht. Also das Prinzip des führerlosen Widerstandes, was insbesondere diese Kameradschaften ausgezeichnet hat, also keine festen Strukturen, hierarchischen Strukturen, sondern lose Verabredungen und dann ist man losgezogen, das kannten die nicht. Die haben noch in den 2000er Jahren Verfassungsschutzbroschüren herausgegeben, wo sie gesagt haben, ja, da sind zwar welche untergetaucht, aber es ist nicht erkennbar, dass die irgendwie gewalttätig werden könnten oder Morde begehen oder sonst irgendwas. Die haben auch keine Unterstützung in der Szene. Das ist alles unglaublich, wo ich einfach sage, sie hatten keine Ahnung und sie haben das Ganze mindestens indirekt gefördert.
Ganz klare Frage und vielleicht eine ganz klare Antwort. Wenn der Verfassungsschutz kein Geld, also überhaupt kein Geld für irgendwelche V-Leute ausgeben würden, hätten wir heute ein größeres oder ein kleineres Problem? Wie groß wäre die rechtsradikale Szene?
Also ich weiß nicht, ob sie größer oder kleiner wäre, weil was wir ja auch berücksichtigen müssen, ist, dass sich Neonazi-Strukturen mittlerweile eigene Wirtschaftszweige geschaffen haben. Also wir haben ja im Friedrichshain diesen einen Nazi-Laden und das ist ja nur ein Nazi-Laden. Wer regelmäßig auf den Antifa-Demonstrationen ist und dort den Redebeiträgen lauscht, die da von den Lautsprechern gehalten werden, was nicht immer einfach ist, muss man auch dazu sagen, der erfährt jedes Mal neu, welche neuen Kleidermarken die sich jetzt ausgedacht haben, die sie verscheuern, die sie verticken. Wir haben den ganzen Musikhandel. Insofern glaube ich, es wäre zu einfach zu sagen, nur der Verfassungsschutz hat die finanziert, sondern die haben schon selbst mittlerweile sehr vernünftige, also vernünftig jetzt nicht im Sinne von gut, sondern von funktionierenden Strukturen geschaffen, wo sie sich selbst und die Szene finanzieren können. Und da ist das entscheidend, dass man irgendwann feststellt und sagt, nee, das sind eben nicht die netten Geschäftsleute von nebenan, sondern das sind Nazis. Und das muss man denen immer wieder sagen. Und insofern finde ich es auch gut, dass man regelmäßig vor diesem Laden im Friedrichshain beispielsweise demonstriert.
Dankeschön.
Kommen wir zurück nach Kreuzberg. Auf der Homepage kann man lesen, der 83er, also Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost, allein das macht ihn schon sehr interessant. Aber mehr noch die Tatsache, dass es sich hier um eine Protestkultur, nochmal, dass es eine Protestkultur gibt, die ihresgleichen sucht. Eine große Vielfalt kultureller, politischer Initiativen an vielen Orten, eine Form des Miteinanders, die von Akzeptanz und Achtung geprägt ist. Ein spezielles Thema davon, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz am Rande, das Thema des Protestcamps am Cottbuser Damm, oder Cottbuser Tor beziehungsweise. Da geht es um Mieten, soziale Benachteiligung, viele ausländische Mitbürger, wo sie im Büro ja auch haben, wie wir gehört haben vorhin. Sie waren mittendrin, sie waren mit dabei. Was erhoffen Sie sich für die Initiative?
Also ich fange mal damit an, dass Cotti und Co. Eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung, das ist jetzt mittlerweile ein gutes Jahr her, nicht festlegen, im Abgeordnetenhaus gemacht hat.
Mai 2012.
Ja, dann doch über ein Jahr. Eine sehr schöne Veranstaltung im Abgeordnetenhaus gemacht hat, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Und wo viele interessante Vorträge waren, zum Beispiel von jemandem aus Österreich zum sozialen Wohnungsbau. Und am Ende dieser Veranstaltung war dann die Vereinbarung, man macht eine Enquete-Kommission zum sozialen Wohnungsbau.
Das heißt,
so eine Enquete-Kommission wird eingerichtet, ist noch nicht eingerichtet. Die diskutiert dann 4 Jahre lang die besten Strategien, wie man möglicherweise sozialen Wohnungsbau machen könne. Ich meine, ist besser als nichts, aber das ist aus meiner Sicht nicht ausreichend. Insofern wünsche ich mir für die Initiativen, dass sich bei diesem Thema auf Landesebene, aber vor allen Dingen auch auf Bundesebene etwas bewegt. Weil wir haben beim Mietrecht ja oder bei den Mieten das Problem, dass ein Großteil tatsächlich nur auf Bundesebene gelöst werden kann. Ein Teil kann auch auf Landesebene gelöst werden. Und insofern wünsche ich Kotti und Co. einen langen Atem, kein Aufgeben und ordentlich Druck machen, dass sich was bewegt. Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so einen guten Draht zu Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften, dass im konkreten Einzelfall Lösungen gefunden werden können. Mhm. Sinnvoll wäre es aus meiner Sicht auch, aber ich bin nicht in der Position und will da jetzt auch nicht altklug klingen, den Vorschläge zu machen, weil ich finde es ja gut, dass sie sich selbst organisieren. Und es funktioniert ja auch, eine Verbindung herzustellen zu anderen Initiativen. Ich weiß nicht, wer am Montag, die Reportage Mieter raus bei der ARD gesehen hat zur Calvinstraße. Das ist im Wedding eine Straße, wo Bewohnerinnen und Bewohner sich gegen Vertreibung auch wehren. Und ich glaube, wenn man dort sozusagen ein gemeinsames Agieren hinkriegt, kann man auch nochmal unglaublich viel Druck machen. Tatsächlich wird sich aber nur was bewegen. Das haben wir beim Mietrechtsänderungsgesetz, also der Verschlechterung, die jetzt stattgefunden hat im Mietrecht gesehen, wenn Protest auf der Straße ist. Weil wir können da im Bundestag Handstände machen, singen, keine Ahnung, was uns noch einfällt. Wenn der Druck von außen fehlt, dann sind wir die Oppositionspartei, die einen Vorschlag macht.
Was geben Sie jetzt den Mietern mit, wenn sie zu Ihnen kommen, diese drei Generationen, sage ich jetzt mal, den langen Atem 4 Jahre durchzuhalten oder doch Verdrängung nach Marzahn?
Nein, ich gebe den Leuten ganz konkrete Vorschläge mit, was man machen kann. Dazu brauche ich aber Mehrheiten. Das muss ich Ihnen auch dazu sagen. Aber die konkreten Vorschläge sind, ich mache es jetzt mal an drei Stellen. Das eine ist, wir müssen einen anderen Mietspiegel haben. Wir haben jetzt den Mietspiegel, der sich zusammensetzt aus den Neuvermietungen der letzten 4 Jahre. Wenn wir einen Mietspiegel machen würden, der sich aus allen bestehenden Mieten zusammensetzt, also auch den, wo noch Leute Verträge aus den Jahren 1980 haben, die würden damit einfließen, würde das eine deutliche Verbesserung machen, weil der Mietspiegel dann nicht mehr so steigt. Das Zweite ist, wir brauchen eine Regelung, und die geht leider nur im Bundesrecht, zu sagen, dass dass Mieterhöhungen und auch Mieterhöhungen bei Wiedervermietung, also ich ziehe aus, Sie ziehen ein, der Vermieter schlägt mal schön was drauf, dass das alles nur im Rahmen des Inflationsausgleiches möglich ist oder wenn Wohnwertverbesserungen stattgefunden haben, also weil sich ein Balkon angebaut wird oder sowas. Auch das würde dazu führen, dass die Mieten nicht steigen oder sehr gering steigen. Und das Dritte ist, weil ja vieles mit Modernisierung an Mietsteigerungen verbunden ist, dass die Modernisierungsumlage auf 5% gesenkt wird und im Übrigen, wenn das sich amortisiert hat, also das, was ausgegeben worden ist, die Miete wieder auf das Ausgangsniveau zurückgeht. Das ist der eine Aspekt. Aber ich will auch noch was anderes sagen. Es ist ja nicht nur die steigenden Mieten. Es ist ja auch deshalb ein Problem, weil wir keine steigenden Einkommen haben. Also wenn wir keine Lohnerhöhungen haben, wenn wir nach wie vor Leute haben, das war jetzt diese Woche, dass unglaublich viele Leute neben dem normalen Job noch einen Zweitjob machen müssen, um überhaupt leben zu können. Also wenn man höhere Löhne hat auf der einen Seite und diese konkreten Änderungen im Mietrecht hat, dann würde das dazu führen, dass dieser Verdrängungsprozess gestoppt wird.
Gut. Eine andere Protestaktion haben wir gerade am Oranienplatz. Flüchtlingscamp am Oranienplatz. Wie kann den Menschen geholfen werden? Wie lange... Wir hatten Herrn Schröbele, sagte er, mit der Rechts, der hat nur so eine Rechtsgeschichte, sie sind auch Juristin von Hause her. Was für Möglichkeiten haben die, was für Möglichkeiten haben Sie? Oder können Sie den Menschen mitgeben?
Also was man konkret machen kann, ist vor Ort sein, vor Ort sich Einzelfälle anzugucken, zu gucken, mit Behörden zu reden. Es hat jetzt nicht unmittelbar was mit dem Flüchtlingscamp zu tun, aber eine der ersten Aktionen, die wir gemacht haben, als ich Abgeordnete war, war, als uns die Flüchtlingsberatungsstelle in der Oranienstraße angesprochen hat, dass Flüchtlinge kein Konto bei der Sparkasse bekommen. haben wir ein Schreiben an die Sparkasse gemacht und haben gesagt, kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Flüchtlinge hier kein Konto bei der Sparkasse bekommen. Daraufhin hat der Vorstand von der Sparkasse geschrieben, nee, das kann wirklich nicht sein, wir reden nochmal mit der Berliner Sparkasse. Natürlich haben die Flüchtlinge ein Anrecht auf ein Konto. Dieses Schreiben haben wir der Initiative zur Verfügung gestellt. Die Initiative ist mit dem Schreiben zur Sparkasse gegangen und wenn die Sparkasse gesagt hat, nee, gibt kein Konto, haben sie das Schreiben aus der Tasche geholt und haben gesagt, hier, aber ihr Sparkassenvorstand sagt, natürlich gibt es ein Konto und dann gab es ein Konto. Das andere ist, auch das muss man wieder sagen, ist vor allen Dingen eine Bundesgeschichte. Man muss die Residenzpflicht abschaffen. Das ist absurd, dass die Leute irgendwie ihren ihnen zugewiesenen Bereich nicht verlassen dürfen. Man muss das Asylbewerberleistungsgesetz, was ja verfassungswidrig ist, wie wir wissen, insofern abschaffen, dass wir sagen, das, was als soziale Grundsicherung hier zur Verfügung steht, muss auch Flüchtlingen zur Verfügung stehen, also gleiches Recht für alle. Man muss aus dem Gesetz streichen, die Frage, dass, und das hat das Bundesverfassungsgericht leider Gottes zugelassen, die Flüchtlinge Gutscheine bekommen können statt Geld. Man muss dafür sorgen, dass eine dezentrale Unterbringung möglich ist in Wohnungen, so es gewünscht wird selbstverständlich und nicht irgendwie in Sammelunterkünften, die zumindest in Bayern habe ich welche besucht, so weit weg liegen, dass die Leute überhaupt keine Chance haben, mit einheimischer Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Und natürlich muss man aus meiner Sicht das Asylrecht mindestens wiederherstellen, wie es 1993 war. Eigentlich müsste man aus meiner Sicht sogar noch weitergehen.
Vielen Dank.
Ja, das nächste Thema ist ein bisschen ein parteiinternes. Vor einem Jahr etwa war der Göttinger Parteitag und damals sah es ja nur wirklich so aus, als ob die Linke möglicherweise zerbrechen könnte. Bis dahin warst du damals stellvertretende Bundesvorsitzende und es scheint so, dass du ja damals auch ein Opfer des parteiinternen Machtkampfs geworden bist, so kann man es vielleicht sagen. Mittlerweile hat sich das ja zumindest für den Außenstehenden geändert, man hört also nicht mehr so viel von Machtkämpfen. Es scheint so, dass diese Lieblingsbeschäftigung der Linken, sich gegenseitig zu zerfleischen, offensichtlich ein bisschen aufgehört hat. Wie siehst du heute deine Situation in der Partei? Und wie stellt sich die Linke heute ein, etwa ein Jahr nach dem Göttinger Parteitag dar?
Also natürlich ist es so, dass Wahlkämpfe immer auch eine disziplinierende Wirkung haben. Das will ich jetzt mal voranstellen. Also in Wahlkämpfen kämpft man gemeinsam als Partei darum, dass man erfolgreich Wahlen abschließt. Das ist halt so. Ehrlich gesagt finde ich, Streit innerhalb einer Partei ist nichts Schlimmes, solange er um Inhalte geführt wird. Also um mal das Beispiel von vorhin aufzugreifen. Ich würde es wunderbar finden, wenn wir als Partei mit Konferenzen, wegen mir auch mit Parteitagen, wegen mir auch mit Artikeln in verschiedenen Zeitungen darüber streiten, wollen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, wollen wir kein bedingungsloses Grundeinkommen? Was spricht für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Was spricht gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen? Das finde ich ist auch einladend. Also da kann einfach auch Leute sagen, Mensch, da ist eine spannende Debatte, Mensch, da will ich mich auch einbringen. Insofern wünsche ich mir, das kommt aber bestimmt nach dem Wahlkampf, wieder mehr inhaltlicher Streit. Schlimm wird es an der Stelle, wo es dann nur noch um Personen geht, wo nur noch reflexhaft geguckt wird, oh, das hat jetzt X gesagt, dann muss aber Y etwas anderes sagen. Alles andere, finde ich, macht eine Partei erst lebendig. Und eine sich monolithisch darstellende Partei, wo alle nur dieselben Sätze sagen, weil sie vorher einen Zettel gekriegt haben, wo drauf steht Sprachregelung. Zu diesem Thema sagen wir das, das ist langweilig. Also das ist auch nicht einladend, sondern ich möchte eine Partei, die diskutiert über Inhalte.
Genau, das ist der Punkt. Also bis vor einem Jahr Man konnte der Linken sicher nicht vorwerfen, dass sie besonders langweilig war. Aber da ging es ja nur wirklich darum, dass der eine mit dem anderen nicht konnte und wer hat jetzt was mit wem. Und da ging es ja zum Teil, mir schien es wie eine Soap-Opera damals. Und über Inhalte ging es ja damals nicht mehr. Das scheint sich doch geändert zu haben.
Hat sich geändert, ja.
Also das neue Führungsduo.
Sozusagen natürlich hat das neue Führungsduo seinen Beitrag dazu geleistet, aber es haben auch alle diejenigen Beitrag dazu geleistet, die an der einen oder anderen Stelle sich vor dem Göttinger Parteitag bekriegt haben. Also auch so ein Führungsduo wäre ja sozusagen auf sich gestellt, wenn die Leute nach wie vor irgendwie sagen würden, ja, jetzt hauen wir aber nochmal auf die Pauke. Also insofern glaube ich, dass sowohl das Führungsduo, aber auch diejenigen, die vorher an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu den, du würdest es jetzt wahrscheinlich Stänkerfritzen nennen, wie das weiblich heißt, weiß ich nicht, also gegendert, dass auch die gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt einfach mal auch eine andere Art von Auseinandersetzung zu führen, möglichst in den Gremien, wenn dann über Inhalte und nicht so sehr über Personen.
Also Ost- und Westlinke haben sich jetzt alle wieder ganz dolle lieb.
Also ich glaube, es ist auch verkehrt zu sagen Ost-Westlinke, weil die Streits waren ja vordergründig natürlich Personenstreits, aber dahinter stehen natürlich politische Konzepte, auch das muss man ja berücksichtigen und das geht quer und ich halte mittlerweile nichts davon zu sagen, die Ostlinke und die Westlinke, weil das funktioniert einfach so nicht. Es gibt sowohl im Osten die einen als auch im Westen die anderen, also das funktioniert nicht, Ost-Westlinke. Diesen Gegensatz halte ich für überholt.
Also er war demnach da, wenn du überholt.
Nein. Es kam so rüber. Also den Gegensatz gab es irgendwie in den 90ern ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, 70.000 Ostgenossen und 2.000 Westgenossen. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Also es war auch vorher kein Ost-West-Konflikt, sondern es war ein über Personen ausgetragener inhaltlicher Konflikt, der sich nicht an der Grenze Ost-West festmachen ließ. Weil im Übrigen die Partei auch vielfältiger ist und das trifft auf Ost und West zu, als die jeweiligen Landesvorsitzenden und Landesvorstände.
Du hast gerade gesagt, dass Wahlkämpfe auch eine gewisse disziplinierende Wirkung haben. Kann man daraus jetzt schließen, dass jetzt einfach so ja, etwas mehr als ein Jahr vor dem Wahlkampf dann einfach Burgfriede geschlossen worden ist und nach der Bundestagswahl bricht dann alles wieder auf? Oder ist jetzt wirklich zur Sacharbeit zurückgefunden worden?
Also ich glaube nicht, dass es aufbricht. Ich glaube, dass die inhaltlichen Debatten geführt werden. Und wenn man das gesehen hat, unser Wahlprogramm, das war ja nicht, da hat der Vorstand was vorgelegt und alle sind aufgestanden, haben Beifall geklatscht. Dann ist fünf Minuten noch eine Rede gehalten worden und alles war schön. Sondern wir haben ja um dieses Wahlprogramm und um Änderungen am Wahlprogramm um Inhalte gestritten. Und wir haben dadurch auch ernsthaft drum gestritten und auch sehr zugespitzt drum gestritten. Aber jetzt haben wir ein Wahlprogramm und das Wahlprogramm ist Handlungsgrundlage und auf der Grundlage dieses Wahlprogramms macht man Wahlkampf. Dass danach möglicherweise Debatten, die Debatte Grundeinkommen sozusagen wieder aufgegriffen wird und geführt wird, davon gehe ich aus. Das finde ich auch, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Das finde ich spannend. Und natürlich wird es auch an der einen oder anderen Stelle auch noch die eine oder andere Frage geben, die wir debattieren werden. Also neben der Frage Grundeinkommen. Die Frage ist ja nur, wie man streitet. Also streite ich um den Inhalt? Streite ich in Respekt der Person gegenüber, die eine andere Position vertritt? Oder finde ich, dass die Person, also mache ich das an der Person fest oder mache ich das fest an so Worten, wie man sie ja gerne hat, das ist Verrat an der Linie oder ähnliches, sondern ich glaube einfach, man muss sich gegenseitig respektieren, man muss die Argumente austauschen und am Ende entscheidet halt ein Parteitag, was gerade ist.
Danke.
Kommen wir zum aktuellen Geschehen. Wenn Sie die 20%-Hürde schaffen, Gehen wir davon aus, wird es auch wieder das Bürgerbüro trotzdem, also wird es weiterhin das Bürgerbüro in der Form geben?
Selbstverständlich.
Sehr schön. Hatte ich mich vorhin vergessen zu fragen. Und was werden die Schwerpunkte Ihrer Arbeit sein, wie Sie sich vorgenommen haben?
Also wenn die 20%-Hürde geknackt wird, bleibt das Bürgerbüro selbstverständlich bestehen und wird seine Arbeit weitermachen. Ich würde natürlich gerne weiter im Rechtsausschuss arbeiten, in dem ich bisher auch war. Einfach weil zum Beispiel solche Sachen wie Mietrecht in diesem Rechtsausschuss behandelt werden, wie im Übrigen alle Gesetze, aber dann doch sehr intensiv. Ich würde gerne in dem einzurichtenden Internetausschuss, wo auch immer der sein wird, arbeiten wollen. Aber letztendlich muss eine Fraktion das entscheiden. Also die Fraktion entscheidet dann, wer in welchen Ausschuss geht. Ich glaube schon, dass ich da mit meinen Wünschen vielleicht nicht so Schwierigkeiten hätte, weil natürlich auch eine Fraktion auf Bewährtes setzt. Und darüber hinaus würde ich dann schon gerne gucken, ob man vielleicht in dem ganzen Bereich Geheimdienste noch mal ein bisschen intensiver rangehen kann, gucken kann, wie man die Kontrolle auf dem Wege zur Abschaffung verbessern kann.
Gut.
Ich habe vorhin gesagt, dass wenn ich wieder erwarten, das Direktmandat nicht gewinnen sollte, ich nur eine Chance habe, in den Bundestag zu kommen, wenn die Linke Pi mal Daumen 20% in Berlin bekommt. Mein Listenplatz auf der Landesliste Berlin reicht nur, wenn Pi mal Daumen die Linke 20% bekommt in Berlin.
Wie ist denn in Berlin im Moment die Prognose?
Ich habe sie ehrlich gesagt nicht im Kopf, so zwischen 13 und 15, glaube ich.
Hast du einen schlechteren Listenplatz als bei der letzten Wahl?
Nee, aber bei der letzten Wahl hatten wir um die 20% in Berlin.
Ich finde es schön, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt auch schon ein bisschen in die Diskussion reingerutscht sind. Also so munter kann man jetzt weitermachen. Denn jetzt eine Dreiviertelstunde hier oben gefragt und wenn es weitere Fragen gibt, dann nur zu.
Wegen der Aufnahme ist ja aufnehmen. Danke. Ja, zwei Fragen eigentlich. Die erste zu den Geheimdiensten. Also Sie haben es eben im letzten Satz schon ganz kurz gesagt, das Ziel ist Abschaffung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Meinen Sie denn, das geht ohne?
Es geht ohne. Also meine tiefe Überzeugung ist, die Demokratie muss von den Menschen verteidigt werden. Wenn eine Demokratie von den Menschen nicht verteidigt wird, dann hat sie keine Überlebenschance. Und die Geheimdienste sind aus meiner Sicht nicht wirklich zu kontrollieren. Also jetzt mal ernsthaft, warum soll denn jemand, der seit 20 Jahren im Verfassungsschutz oder im BND an führender Stelle ist, nur weil irgendwie nach 4 Jahren ein anderer Hampel irgendwie Minister ist, dem alle Geheimnisse verraten? Das ist absurd.
Es ja, aber es geht ja darum, mir kommt das ein bisschen vor wie das Kind mit dem Bade ausschütten. Also ohne Zweifel haben die sich ja nun wie die letzten Volltrottel benommen. Aber ich frage mich eben auch, mit was für Mitteln soll man dann eben Leuten wie Mohammed Atta oder dem NSU, wie soll man denen dann auf die Spur kommen?
Also der Verfassungsschutz ist ja, oder nein, die Geheimdienste ermitteln jenseits strafrechtlicher Vorwürfe. Geheimdienste agieren in einem Bereich, wo das Denken, der Gedankenaustausch von durchaus nicht zu akzeptierenden, auch von mir nicht zu akzeptierenden Bestrebungen verfolgt wird. Sie haben aber überhaupt keine strafrechtlichen Möglichkeiten einzugreifen. Das heißt, in dem Moment, wo es in den Bereich strafrechtlicher Handlungen geht, kann Polizei tätig werden. Und in dem Moment, wo tatsächlich, wie im Fall des NSU, in einer Garage Rohrbomben gesammelt werden, in einer Garage Rohrbomben hergestellt werden, ist es eine Aufgabe von Polizei, das zu unterbinden. Und die kriegen ja auch Hinweise. Es war ja nicht so, dass der Hinweis vom Verfassungsschutz kam. Also ja. Insofern ist meine feste Überzeugung, dass Geheimdienste mehr Schaden anrichten, als sie wirklich nützen.
Müsste man denn polizeiliche Kompetenzen ausweiten dafür, oder meinen Sie das jetzt in dem Rahmen, wie das?
Nein, die polizeilichen Kompetenzen reichen komplett aus. Es muss ein konkreter Anfangsverdacht vorhanden sein, und da sind die Mittel und Möglichkeiten vorhanden. Also das zeigt einfach sozusagen
also völlig, Geschichte. Also völlig nutzloser Haufen, macht mehr Mist, als dass er bringt.
Jawohl.
Okay, danke.
Das sind 16 Bundesländern auch nochmal. Das sind 16 Bundesländern, wobei die Diskussion, wenn ich da mal kurz einsteigen kann, die Diskussion zu sagen, man will das zentralisieren, ist auch ein sehr zweischneidiges Schwert, weil das dann sozusagen, wird ja debattiert, ich weiß nicht, was in der nächsten Legislaturperiode kommt, das wahrscheinlich kommt nichts, dass sozusagen die schon kaum vorhandene Kontrolle auch nochmal erschwert. Also das muss man aber auch noch berücksichtigen.
Da Sie auch netzpolitische Sprecherin sind, auch nochmal eine Frage der Netzpolitik, die in den letzten Monaten halt ziemlich in den Hintergrund getreten ist. Das Thema Netzwerkneutralität ist ja bei einigen Leuten ziemlich hochgekocht. Ich stelle mir jetzt nicht die plakative Frage, brauchen wir Netzneutralität, ja, nein, weil ich halte die Frage selbst für Blödsinn, sondern ich stelle eher die Frage, wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine sinnvolle Definition von Netzneutralität aus?
Wir haben einen Antrag zweimal eingebracht, mit einem kleinen Trick, bei dem wir versucht haben, Netzneutralität zu definieren. Und wir haben gesagt, im Grundsatz muss gelten, dass alle Datenpakete gleich behandelt werden. Allerdings müssen Dienste, die sozusagen zeitintensiv sind oder wo sozusagen es auf die ruckelfreie Übertragung ankommt, da muss schon gewährleistet sein, dass das funktioniert. Also wenn ich jetzt mal sagen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit FaceTime, was ich jetzt mal nutze, telefoniere, ist es ausgesprochen ärgerlich, wenn mitten im Gespräch es irgendwann ruckelt. Das muss sichergestellt werden, dass sozusagen solche datenintensiven und wo es auch wirklich Zeitmanagement ankommt, Dienste tatsächlich funktionieren. Aber ansonsten soll jedes Datenpaket gleich behandelt werden. Das Hauptproblem bei dieser ganzen Diskussion aus meiner Sicht ist, dass uns permanent erklärt wird, die Leitung seien zumindest am Endpunkt dicht und seien überlastet und da kommt nichts mehr durch. Es gibt aber keine Zahlen. Wir haben in der Enquete mehrmals nachgefragt. Wir haben gesagt, Leute, gebt uns die Zahlen. Also kann ja sein, dass das stimmt. Aber es gibt keine Zahlen und ich bin nicht bereit, aufgrund einer Annahme, die mir permanent wiederholt wird, die aber überhaupt nicht belegt ist, zu sagen, genau deshalb, weil das so ist, müssen wir bestimmte Datenpakete priorisieren, also vorrangig behandeln. Am Ende würde das dazu führen, dass wir tatsächlich ein Zwei-Klassen-Internet haben.
Okay, ich stelle dann mal die nächste Frage der Konsequenz daraus. Heißt das eventuell, dass man in Zukunft vielleicht eher noch den Schritt weitergehen soll und sagen sollte, dass ein Internetzugang oder generell der Betrieb eines Telekommunikationsnetzes sowohl für Privatleute als auch für die Wirtschaft in den Bereich staatlicher Daseinsfürsorge gehören sollte?
Es gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge, in jedem Fall. Wir haben, also es ist ja tatsächlich so, dass mit dem Hartz-IV-Regelsatz, der natürlich zu gering ist, und ich lasse jetzt mal weg, dass Hartz-IV überwunden gehört und so weiter und so fort, eine Flatrate gerade so bezahlbar ist. Was wir aber nicht haben, ist, dass ein Computer zum soziokulturellen Existenzminimum gehört. Also der kann einfach mal gepfändet werden. Weswegen wir gesagt haben, dass ein Computer zum soziokulturellen Existenzminimum gehört. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe kein Interesse daran, dass es ein staatliches Netz gibt. Dazu ist mir der Staat denn doch nicht so vertrauenswürdig. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es, wie es ja zum Teil schon gibt, vorwiegend in Westdeutschland, Genossenschaften, Stadtwerke, aber auch Leute, die, das nennt sich Commons-basiert, also Leute, die in Gemeinschaften sich zusammenschließen, Telekommunikation anbieten.
Ja, wenn keine Fragen sind, frage ich noch was.
Nur zu.
Also, Sie wollen ja 20% der Zweitstimmen.
Ja.
Ich frage mich immer, Linke, vielleicht ist das ja ein altes Klischee, es ist ja ein ziemlich gottloser Haufen. Und für mich als evangelischen Christ denke ich immer, nun sind die überhaupt wählbar für mich? Tun die was für mich oder fangen die an, schaffen die Kirchensteuer ab und den ganzen Service, der damit verbunden ist. Wie stehen Sie zu den Kirchen? Das ist die Frage. Ja, ich weiß nicht, warum das so ho-ho-ho ist. Ich
nein, mein, also...
ja, gut.
Nein, also zum einen, wir haben...
Kommunistenkeller hier.
Wir haben in unserer Partei eine AG Christen und wir haben in unserer Partei viele gläubige Christen. Einer davon ist zum Beispiel Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag. Was wir sagen ist, wir wollen tatsächlich eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Jeder soll seinen Glauben haben. Um Gottes Willen soll es keine Vorschriften geben, was wer wie glaubt. Das ist sozusagen Privatsache, aber das soll möglich sein zu leben. Was wir aber sagen, ist tatsächlich, dass wir wollen, dass es ein, wir nennen es nicht Religionsunterricht gibt, aber ein Unterricht gibt, der über alle Religionen aufklärt. Religionskunde. Ja, ich glaube, es heißt Religionskunde. Die genaue Formulierung habe ich nicht im Kopf. Wir haben im Wahlprogramm nicht reingeschrieben, dass wir wollen, dass die Kirchensteuer nicht mehr vom Staat eingezogen wird. Ich bin aber ganz ehrlich, ich würde das wollen, aber es steht nicht im Wahlprogramm. Nein, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist, weil ich finde, sollen die Kirchen selbst einziehen, aber so. Wir wollen, dass im kirchlichen Arbeitsrecht das tatsächliche Arbeitsrecht gilt, also das Streikrecht, aber auch das Recht, zum Beispiel Tarifverträge abzuschließen. Da gibt es ja diesen sogenannten dritten Weg im Kirchenarbeitsrecht. Das heißt, dass sozusagen auch im Wege bei Kündigungen, die nicht in den sogenannten verkündungsnahen Bereich fallen. Also natürlich sozusagen muss jemand, der als Priester sozusagen muss schon irgendwie auch die Kirche leben. Aber wenn jemand in einer Caritas arbeitet beispielsweise, finde ich, muss ja nicht zwingend in der Kirche sein. Und darf ihn meines Erachtens auch nicht gekündigt werden, beispielsweise, weil er einen Lebenspartner hat, wenn er ein Mann ist. Ja. Also da sagen wir schon, da darf es dieses Sonderrecht bei Kirchen nicht geben. Und der dritte Punkt, den wir reingeschrieben haben, ist, dass die sogenannten Staatsleistungen abgelöst werden. Das heißt, dass im Jahre 1800, also tatsächlich 1800 noch was, so genau weiß ich es nicht, die Kirche vom damaligen Staat enteignet worden ist, oder ja, Kirche enteignet worden ist. Dafür werden jährlich Millionen und Milliarden heute noch an die Kirche gezahlt. In der Weimarer Reichsverfassung und im Grundgesetz steht drin, dass diese Zahlungen irgendwann abgelöst werden sollen. Das heißt, es soll gesagt werden, bis zum Zeitpunkt X bekommt die Kirche für diese Enteignung aus 1800, weiß ich nicht, das sozusagen, dafür bekommen sie noch Geld und dann ist aber gut mit diesen Leistungen. Also es gibt dann keine weiteren Entschädigungen. Das ist eine Sache, die wir wollen. Ja, und das war's, glaube ich.
Ja, das beantwortet meine Frage. Und ich kann da auch überall einen grünen Haken hintermachen. Möchte aber gerne noch mal was zu dem Ho-Ho-Ho hier sagen, zu meiner Frage, also zum Publikum, dass man ja gerade in Kreuzberg vielleicht auch mal, also ich bin jetzt hier nicht als Missionar unterwegs, um Gottes Willen, aber man soll ja auch mal dran denken, wo zum Beispiel die Obdachlosen hingehen, wenn sie keine Bleibe haben, ja, das ist hier Heiligkreuz Passion, die sich darum kümmern. Und wie bitte?
Pfarrer.
So genau weiß ich das gar nicht. Aber wer hier Familienarbeit anbietet, Musikunterricht für die Kinder zu einem ganz geringen Preis und so weiter. Also bevor man drüber lacht, soll man vielleicht auch mal gerade als Kreuzberger daran denken. Danke.
Ja, haben wir denn noch weitere Fragen?
Aha. Ja. Yes. Ich gar keine Fragen, weil ich alles, was ich gehört habe, zutiefst verstehe. Und als Mitglied einer Bürgerrechtsorganisation ist es im Grunde alles unser Kanon gewesen. Ich kann zu den Staatsleistungen noch kurz was erläutern. Das ist etwa ein Betrag von 5% der Kircheneinnahmen der beiden großen Christenkirchen. Die Begründung kirchlicherseits lautet, dass es als Ausgleich für die Klosterenteignung durch den Reichsdeputationshauptschluss mal vereinbart worden sei. Stimmt aber nicht genau. Es war bei der Weimarer Reichsverfassung einfach offen geblieben. Es war, konnte kein Beschluss gefasst werden mit den damaligen Zentrumsparteien. Und so wurde in die Weimarer Reichsverfassung 1919 reingeschrieben, diese Leistungen fließen so lange, bis sie dann endgültig durch eine Schlussleistung, Entschädigungsleistung abgelöst werden, die noch zu verhandeln ist. Seit dieser Zeit wird anständig bezahlt, übrigens auch während der Zeit der DDR. Auch die DDR hat Staatsleistungen gezahlt, freiwillig. Und die ostdeutschen Bundesländer zahlen anteilmäßig in weit höherem Maße diese Staatsleistungen seit 1990 über sogenannte Staatskirchenverträge. Das ist x-fach abgelöst. Und das Grundgesetz hat genau diesen Beschluss, den Inhalt der Weimarer Reichsverfassung, nochmal aufgenommen. Klarer Verfassungsauftrag, diese Ablösung hinzukriegen. Und keine der großen Parteien will daran. Deshalb halte ich es für umso verdienstvoller, das ist von der Linken, die Humanistische Union, der ich angehöre, unterstützt das auch, hat das auch vorgerechnet, kann man auch im Netz nachlesen, dass das endlich mal abgelöst wird. Fortschrittliche Kirchenleute sehen das übrigens auch so. Es ist dann vielleicht eine Frage, wie hoch noch der Schlussbetrag zu sein habe, aber es gibt auch Kirchenleute, die sagen, das ist tatsächlich längst in fast 100 Jahren abgegolten. Es geht um eine Zahl von 400 Millionen Euro im Jahr.
Also darf ich da auch noch kurz was anfügen, nur als Vergleich. Nur als Vergleich, die letzte Rate der Reparationen aus dem Ersten Weltkrieg ist am 1. Oktober 2010 bezahlt worden. Das ist vielleicht in dem Fall ein ganz netter Vergleich. Ja, noch.
Ich habe mal noch eine. Nein, ich will gar nicht, Nico, das reicht doch so. Ich bin laut.
Wird doch aber aufgezeichnet.
Also einfach mal eine Frage zu diesem ganzen Facebook und sozialen Netzwerken. Warum ist es eigentlich so unmöglich? Ich meine, vor ein paar Jahren hat es mal geheißen, Desiderata ist zum Beispiel, war mal so ein Versuch oder ich weiß nicht, was draus geworden ist.
Diaspora meinst du?
Diaspora oder Desiderata, ich weiß nicht, das war mal so ein Versuch, so ein etwas datenschutzgeschützteres soziales Netzwerk aufzubauen. Ich weiß nicht, was draus geworden ist und kann man nicht mal solche Initiativen auch fördern oder bekannter machen? Oder zum Beispiel, warum googelt jeder Mensch? Ich meine, Google geht einen Scheißdreck an, wo ich zum Arzt bin. Ich kann einfache Sachen kann ich über X-Klicks suchen. Zum Beispiel, mir fehlt es auch ein bisschen manchmal, wäre doch einfach mal eine Anregung, einfach mal für den Normalbürger, dass man brauchen ja nicht immer nur die Piraten machen, sondern einfach mal so einen 10-Punkte-Flyer rauszubringen. Leute, macht das, das, das und da sind Alternativen.
Also
weil ich weiß jetzt erstmal nicht wirklich nicht, was aus Diaspora war das, glaube ich, was draus geworden ist. Aber kann man sich sowas auch mal fördern?
Also das erste ist X-Quick, ist ein guter Tipp. Also für alle die sicher surfen wollen.
Startpage, die suchen ja inzwischen sogar mit einem Google-Algorithmus, also kriegt man fast genau.
Ja, aber X-Quick ist schon ganz gut. Also ich nutze X-Quick häufig, das ist eine ziemlich gute Suchmaschine. Also wer sozusagen relativ datenneutral suchen möchte, nutzt am besten X-Quick. Natürlich kann man versuchen, dezentrale soziale Netzwerke, also ob es Diaspora noch gibt, weiß ich nicht, kann sein, zu fördern. Und natürlich kann man da auch Geld reinstecken, aber am Ende ist es eine Frage, ob es genügend Nutzerinnen und Nutzer gibt, die das nutzen. Also es nützt mir ja auch nichts, wenn ich sowas wie Diaspora fördere, wenn ich da Geld reinstecke und dann sind da die 5 Bürgerrechtler und 7 netzaffinen Menschen unterwegs, dann bringt es nichts, sondern es muss, und das ist glaube ich das Problem, ein solches Angebot schaffen, dass es tatsächlich auch mit Facebook, um mal wieder dieses Beispiel zu nennen, mithalten kann, dass es da tatsächlich sozusagen auch dieselbe Bedienungsfreundlichkeit hat. Ich sage das jetzt mal bewusst so, weil natürlich, wenn ich Informatiker bin, was ich nicht bin, kann ich mir alles Mögliche selbst sozusagen zusammenbasteln. Aber es funktioniert ja aus meiner Sicht auch deshalb, weil die Leute sich anmelden und dann passiert alles von selber. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wenn man sowas fördert, trotzdem ja den Druck aufrechterhalten muss, dass die Netzwerke, die jetzt genutzt werden, dass die datenschutzfreundlicher sind. Also weil im Moment befinden sich die Menschen in Facebook und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, liebe Leute, es gibt da übrigens eine klasse Alternative, die heißt Diaspora, geht da bitte alle hin, weil das ist datenschutzfreundlich. Sondern ich kann den Leuten sagen, so erstens setze ich mich dafür ein, dass es bei Facebook eine ganz andere Datenschutzpolitik gibt und darüber hinaus gibt es im Übrigen noch eine Alternative. Und diesen Kampf sozusagen um eine datenschutzfreundlichere Einstellung von Facebook, die muss man aufführen.
Glaubst du denn, dass der Kampf überhaupt jemals gewonnen werden kann? Das halte ich, ja gut, also das ich will jetzt nicht über Facebook diskutieren, aber das kann nicht gewonnen werden, meiner Meinung nach, weil Facebook eigentlich schon eingerichtet worden ist mit der Zielsetzung. Ich meine, vor zig Jahren konnte man das schon lesen bei internen Leuten, die nannten die Facebook, wer bei Facebook ist, das nannten die Geheimdienste in den USA schon Durchsetzung der Bevölkerung mit Facebook. Also da ist nichts, an dem Ding ist nichts zu. Meiner Meinung nach ist da eigentlich nicht viel, das kann man nicht, weil das gehört auch den USA, das geht nicht.
Naja, ich habe ja vorhin gesagt, Facebook hat eine Niederlassung in Irland und für Irland gilt europäisches Recht. Und es wird gerade auf der europäischen Ebene eine europäische Datenschutzverordnung verhandelt. Das heißt, wenn man an der Stelle das nicht einfach nur in Europa und in Brüssel verhandeln lässt, am besten hinter verschlossenen Türen, sondern das auch auf die Agenda nimmt und Druck ausübt und sagt, sozusagen, wenn diese Verhandlungen laufen, muss sich die deutsche Regierung für das und das einsetzen. Wenn Nutzerinnen und Nutzer sensibilisiert werden durch das, was jetzt bekannt wird. Es gibt ja auch die Konsumentenmacht. Also ich glaube schon, also natürlich wird Facebook nie irgendwie das super datensichere Ding werden. Das ist auch übersichtlich. Das ist ja nicht deren Geschäftsmodell, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber man muss trotzdem dafür sorgen, dass die richtig Feuer unterm Arsch bekommen, was ihre Datenschutzpolitik angeht. Und da will ich jetzt einfach nur noch mal sagen, die europäische Datenschutzverordnung wird möglicherweise in diesem Jahr noch abgeschlossen. Und wenn an dieser Stelle das so läuft wie bisher, dass sich irgendwie das Europaparlament damit beschäftigt und noch 4 halbe Netzblocks das erwähnen, dann wird sich nichts ändern, sondern das muss genutzt werden von Leuten, die beispielsweise sich auch in Facebook bewegen, um zu sagen, ja, wir wollen, dass diese europäische Datenschutzverordnung eine vernünftige Datenschutzverordnung wird und dann muss sich Facebook, weil sie eine Niederlassung in Irland haben, daran halten. Es gibt schon einen ersten und einen zweiten Entwurf, glaube ich. Also die Verhandlungen sind schon relativ weit fortgeschritten.
Also mich würde mal interessieren, was du zu der Frage sagst, kann denn ein soziales Netzwerk überhaupt datenschutzfreundlich sein? Also liegt es nicht gerade im Wesen eines sozialen Netzwerkes, dass ich Informationen über mich selber einstelle und die mit anderen Leuten teile, die verbreite, und dass die dann also wenigstens mal dem Betreiber des Netzwerkes bekannt sind? Die Informationen, die ich da einstelle, was er es damit macht, ist ja noch erstmal eine ganz andere Geschichte. Wir reden ja gerade im Zuge von der NSA-Geschichte, reden wir auch von sozusagen Bestandsdaten, die da sind und abgefischt werden können. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die NSA auch in der Lage ist, das bei einer Firma zu tun, die im Datenschutz, in der datenschutzfreundlichen EU residiert. Also geht das denn überhaupt zusammen oder brauchen wir da irgendwie eine neue Form von Privatsphäregefühl? Wenn ich mich so umgucke, was meine Freunde oder Bekannte bei Facebook da teilweise so reinstellen oder anderswo kommentieren oder was deren Freunde bei denen dann kommentieren, da frage ich mich manchmal, ob sich da nicht vielleicht schon eine ganz andere Einstellung zum Thema Privatsphäre und Datenschutz breit gemacht hat, die in unserer Generation vielleicht irgendwie auf Unverständnis stößt.
Es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich glaube, dass es, wenn es dezentrale Server gibt, wo die Daten auflaufen, es zumindest deutlich schwieriger ist. Das Problem ist ja, dass bei Facebook die Server irgendwo zentral stehen und sozusagen zentral. Naja, also...
Es ist schon dezentral, aber auf allen Servern ist letztendlich irgendwann immer der gleiche Inhalt.
Ja. Richtig. Also sozusagen, das, was ich jetzt meine mit klassischer Dezentralität, ist etwas, dass es eben nicht irgendwo sozusagen dasselbe überall drauf ist, sondern dass es sozusagen tatsächlich an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Daten vorhanden sind.
Gut, aber sobald ich einen amerikanischen Freund habe, der in mein Profil reinguckt, sieht er dann ja auch wieder, wird das dann ja wahrscheinlich auch wieder zu dem übermittelt. Also das ist ja jetzt nicht so, das meinte ich mit der Frage, ob das halt auch überhaupt geht. Also ob das nicht sozusagen, also auch Dezentralität, ob das nicht sozusagen irgendwie einem sozialen Netzwerk, dem Konzept eines sozialen Netzwerkes im Großen und Ganzen irgendwie widerspricht.
Wäre ich jetzt unsicher. Ich würde gerne nochmal auf die zweite Frage, also den zweiten Teil der Frage eingehen, nämlich die Frage des, was geben wir eigentlich preis in den sozialen Netzwerken? Und da, glaube ich, hast du recht, brauchen wir eine Sensibilisierung. Also mal abgesehen davon, dass man eigentlich jedem, der anfängt, sich in einem sozialen Netzwerk zu bewegen, sagen muss, prüfe regelmäßig deine Einstellung, also was ist da gerade wieder verändert worden und hast du eigentlich die Einstellung, überlege auch dreimal, was du dort reinstellst. Und ich bin immer wieder tatsächlich auch überrascht, wie Leute, die ich durchaus als sensibel empfinden würde, da mal einfach so die Bilder von Kindern reinstellen, wegen mir auch die eigenen Kinder reinstellen, wo ich immer sage, also, wenn ich das Kind wäre und 20 Jahre später könnte noch jemand irgendwie auf so ein Foto zugreifen, Halleluja. Also ich bin immer froh, wenn meine Kinderfotos nur als Papierfotos vorhanden sind und nicht irgendwie digitalisiert. Also an dieser Stelle zu sagen, überlegt euch dreimal, was ihr dort reinschreibt. Meine Erfahrung wiederum ist, dass man das den Leuten sagen kann. Also ich diskutiere da auch mit Leuten drüber. Dass es aber in dem Moment funktioniert, so blöd das jetzt klingt, wenn sie einmal wegen eines denn vielleicht doch nicht ganz so passenden privaten Posts richtig Ärger kriegen. Also, was weiß ich, man stellt einfach mal ein Foto rein von jemandem, der gar nicht auf so einem Foto drauf sein will und überhaupt nicht will, dass in Facebook erkennbar ist, dass man auf dem Foto ist.
Wenn ich noch mal ganz kurz eine Ergänzung zum Thema der berühmten Privatsphäre-Einstellung machen darf. Also es ist ja ein weitläufiges Missverständnis, dass mit diesem Auswahldings zwischen öffentlich, Freunde und nur ich, dass das so zu verstehen ist. Zu verstehen ist natürlich nur ich und Facebook, meine Freunde und Facebook und öffentlich und Facebook. Also das sollte man sich auch immer klar machen. Nur weil ich das auf jetzt privat stelle, ist es ja nicht so, dass das Facebook deswegen nicht mehr sieht.
Das ist richtig.
Darf ich nochmal nachfragen? Du hattest vorhin mal gesagt, dass eine Frage von der jüngeren Generation sei. also die jünger als hier jetzt möglicherweise sitzen, die sich möglicherweise jetzt ja von Facebook schon wieder abwenden und dass das so das Senioren-Netzwerk dann irgendwann wird, kann man denn daraus schließen, dass jetzt vielleicht tatsächlich auch eine Generation kommt, die etwas bewusster mit ihren Daten umgeht und dann vielleicht wirklich was ganz Neues kommt?
Also dazu habe ich nicht mehr im Detail im Kopf, was in dieser Studie, die es da gibt, als Alternative angeboten. Also oder was die Kitties an der Stelle als Alternative angegeben haben. Das habe ich einfach nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass es sozusagen diese Studie gesagt hat, dass die Generation der 15 bis, glaube ich, 25-Jährigen irgendwie sagt, nee, sie nutzen Facebook gar nicht mehr so intensiv und dass das sozusagen schon eher verpönt wird bei denen als sozusagen Seniorennetzwerk. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, ob die jetzt sagen, wir gucken lieber DVDs oder wir treffen uns zum Fußballspielen oder so, das weiß ich einfach nicht.
Oder ob die schon irgendwas Neues entdeckt haben.
Ja, vielleicht auch, also das weiß ich einfach nicht mehr.
Also dazu möchte ich nur einen Satz sagen, das wäre ja dann vielleicht auch mal Aufgabe der Schulen, da mal zu gucken und den Kindern auch mal aufzuzeigen, was da alles passieren kann mit den Daten.
Das Problem ist aber doch, dass es die Schüler, die Lehrer von Schülern lernen.
Wie das mit Facebook ja, das, okay. Das ist richtig, aber deswegen ist ja zum Beispiel eine Forderung, dass bei der Ausbildung, im Übrigen auch schon bei Kita-Erzieherinnen, aber auch bei Lehrerinnen, Lehrern an Hochschulen so etwas wie Medienpädagogik stattfindet. Also es gibt jetzt in den Lehrplänen überhaupt keine Ausbildung, wie mit Internet, sage ich jetzt mal klassisch, umzugehen ist. Und da ist tatsächlich eine Forderung von uns zu sagen, genau das muss in den Ausbildungsplänen angeboten werden. Es kann nicht sein, dass die Schüler den Lehrern zeigen, wo es lang geht.
Okay, darf ich noch mal ganz kurz das Thema wechseln? Ja? Auslandseinsätze der Bundeswehr. Also ich finde es persönlich unerträglich, dass deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert sind. Wie steht die Linke dazu? Wo zieht die Linke die Grenze, sagen wir, zwischen einer sinnvollen Hilfe oder, sagen wir mal, manche betrachten das ja schon als unterlassene Hilfeleistung, wenn die Bundeswehr mal nicht irgendwo mitballert. Sag ich mal, ein bisschen übertrieben, ja, aber wo verläuft für euch da die Grenze?
Also es wird bei uns keine Zustimmung zu irgendeinem Auslandseinsatz der Bundeswehr geben.
Okay.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben bisher nicht zugestimmt und wir haben auch nicht vor, zuzustimmen. Insofern kann ich nur diesen Satz sagen.
Okay.
Da kann ich doch vielleicht noch eins nachschieben. Es gibt jetzt ja zumindest keine Wehrpflicht mehr. Ist aus der Sicht der Linken denn die Bundeswehr insgesamt überflüssig geworden?
Wir haben dazu im Wahlprogramm nach meinem Kenntnisstand keine Aussage. Was ich allerdings, wenn wir sagen, also erster Punkt ist, auf gar keinen Fall soll die Bundeswehr in Schulen werben. Das ist irgendwie das Absurdeste, was es gibt, dass die Bundeswehr in Schulen geht und dort sagt, oh, wir haben aber tolle Jobangebote. Also das soll es auf gar keinen Fall geben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sagen wir, dass es eine Verteidigungsarmee geben sollen muss. Geben sollen muss. Ja, okay. Dass wir sozusagen eine Verteidigungsarmee haben wollen. Ich finde aber an der Stelle einen anderen Punkt interessanter. Wir haben nämlich im Wahlprogramm geschrieben, dass wir nicht nur den Waffenexport, sondern auch die Rüstungsproduktion abschaffen wollen. Und wenn. Ja, dann sollen sie sich freuen, dann müssen sie durch. Der Einwurf kam, da werden sich Heckler und Koch freuen. Ja, dann müssen sie halt durch. Wenn keine Waffen mehr produziert werden, geschweige denn exportiert werden, stellt sich auch die Frage von Bundeswehr dann möglicherweise noch ganz anders.
Also zum Sandsäcke füllen Da wären sie dann noch gut.
Naja, ehrlich gesagt finde ich, Sandsäcke füllen ist eigentlich eine klassische Aufgabe, die das THW erfüllen sollte. Wir haben ein technisches Hilfswerk und das ist okay, dass die da jetzt geholfen haben. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber ich finde, perspektivisch muss es so sein, dass das tatsächlich nicht von Armee und Soldaten gemacht wird, sondern dass wir so ein technisches Hilfswerk haben, das in der Lage ist, also dafür sind die einfach da, bei Naturkatastrophen etc. pp. Zu agieren, dass wir so ein technisches Hilfswerk haben, dass das auch tatsächlich stemmen kann.
Nun hat aber gerade der Katastrophendienst, also wie technisches Hilfswerk, aber auch die Freiwilligen Feuerwehren, das DRK, massive Probleme durch den Wegfall der Wehrpflicht. Also da geht es jetzt nicht um den klassischen Zivildienst, sondern es geht darum, dass man sich ja beispielsweise auch für 10 Jahre beim technischen Hilfswerk verpflichten konnte und dann einfach von der Wehrpflicht befreit war. Das, als ich noch jung war, waren es 10.
Wir durften
länger zum Kreisfeuerwehrfest. Ja, ich meine, da ist natürlich ein gewisses Problem. Das THW wird relativ schlecht diese Aufgaben übernehmen können, wenn sowieso die Personaldecke vom THW oder auch von der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter immer dünner wird.
Naja, es sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich glaube, dass wir dafür sorgen müssen, dass Ehrenamt, und es ist ja im Wesentlichen Ehrenamt, eine ganz andere Anerkennung findet. Also für viele ist es irgendwie selbstverständlich, dass Leute irgendwie im Ehrenamt tätig sind. Und das wird so hingenommen und ich glaube, da brauchen wir eine ganz andere Anerkennungskultur. Schön wäre es. Das zweite ist, dass man natürlich auch gucken muss, dass die Leute, die das nicht ehrenamtlich ehrenamtlich machen, eine entsprechende Bezahlung bekommen. Und wir haben ja nicht nur in dem Bereich das Problem, dass Leute, die nicht nur schwer körperlich arbeiten, sondern dass auch Leute, die sehr verantwortungsvolle Jobs haben, wie zum Beispiel Kita-Erzieherin, ein unterirdisches Gehalt bekommen. Das ist einfach absurd. Also eine Freundin von mir arbeitet in einer Kita und die kommt mit dem Gehalt nach Hause, da wackeln einem die Ohren. Das heißt, wir brauchen in diesem Bereich ganz andere Löhne. Da ist ein Mindestlohn, gesetzlicher Mindestlohn, ein erster Schritt, der wird aber nicht ausreichen. Wir brauchen eine andere Anerkennungskultur und wir brauchen einen Geist, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das klingt immer so komisch, einen ganz anderen Gemeinsinn, also eine Verantwortlichkeit füreinander und für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass an der Stelle dann wir eine Chance haben, tatsächlich diese Art Gemeinsinn auch wieder zu entwickeln. Meine Einschätzung ist, jetzt bin ich Berlinerin, ja, also ich lebe in Berlin, korrekt bleiben. Dass es in Berlin nochmal was anderes ist, als zum Teil in den einzelnen Bundesländern. Dass es dort durchaus auch nochmal einen ganz anderen Gemeinschaftssinn gibt.
Das finde ich auch. Das hat das Hochwasser gerade dieses Jahr wieder gezeigt. Altersbedingt gehöre ich ja ein Stück schon zu den Jugendskeptikern, aber im Hinblick auf Katastrophenschutz denke ich, das fand ich faszinierend im Juni, wie viele junge Leute einfach zugegriffen haben in Sachsen-Anhalt, denen man das ja eigentlich nicht unterstellen würde als Jugendskeptiker, die haben Fun und sonst was im Kopf. Insofern muss man da wirklich nur darüber nachdenken, statt dass die Bundeswehr Katastrophenschutz macht, es braucht ein technisches Hilfswerk, was hauptamtlich eine Struktur und eine Steuerung, eine Organisation sicherstellt. Und dann sollte man wirklich auf Bürgersinn setzen. Und da wäre ich so skeptisch nicht, nach dem, was ich im Juni gesehen habe.
Ich weiß gar nicht, ob ich es in eine Frage verkleiden kann. Es gibt ein Projekt des Bundesinnenministeriums genau zu dem Stichpunkt Zukunft der Katastrophendienste. Das betrifft auch die Organisationen selber, die auch umlernen müssen und beispielsweise jetzt auch verstärkt dazu gebracht werden, auf Menschen mit Migrationsgeschichte, auf Mädchen und auf bisher engagementferne Gruppen zuzugehen, die bisher in der Feuerwehrkultur und in der THW-Kultur auch nicht so vorkamen. Da passiert ganz viel Neues und das Recht spricht auch an, nicht nur Engagement, nicht nur Anerkennungskultur als ein Geist, sondern auch knallhart Qualifizierung, die vermittelt wird, auch Credits, die gegeben werden, auch engagementfreundliche, zumindest Aufwendungsersatzstrukturen. Das ist ein schweres, dickes Brett, was auch mit den Verbänden und auch mit den Feuerwehr und THW und anderen Trägerverbänden zu bohren ist. Da müssen wir alle, glaube ich, auch noch lange und kräftig auch mitdiskutieren. Aber ich mache jetzt keine Frage draus.
Ich habe noch eine Frage. Hat vielleicht mit gar nichts zu tun, was bisher besprochen wurde. Ich sage nur ein Stichwort. Freihandelsabkommen mit den USA. Ist eigentlich irgendwem schon klar, weil mir fällt nur auf, das wird jetzt mal gesagt, es wird verhandelt, was da auf die EU oder auf einzelne EU-Länder zukommen kann. Wer wissen möchte, was ein Freihandelsabkommen bedeutet, kann sich ja mal in Mexiko umgucken. Das wird da irgendwie mal der Fokus drauf gelenkt? Habt ihr das schon auf dem Schirm? Was da eigentlich, also im Grunde wird da im Moment verhandelt, ein Freihandelsabkommen kann ganz viel bedeuten. Das heißt jetzt hier plötzlich dann vom EU-Gesetz her, ist meine Befürchtung, ich weiß auch noch nichts darüber, wirklich sämtliche Strukturen hier aufgebrochen werden können und wir bekommen sozusagen, man soll sich mal in Mexiko umgucken, was passiert, wenn die USA mit einem Land, mit einem großen Land ein Freihandelsabkommen abschließen. Und ich sehe da irgendwie schon, ich denke mal 2-3 Jahre voraus, da wird dann mal was auf Europa, auf Deutschland dann auch zu rollen, wo uns noch die Ohren schlagern werden.
Also
Punkto Privatisierung und plötzlich gehen bestimmte Sachen nicht mehr, weil es heißt ja jetzt hier ein Freihandelsabkommen. Habt ihr das in irgendeiner Form auf dem Schirm? Weil ich habe nur gehört, das wird jetzt verhandelt. Was passiert da? Ich weiß nur, dass in der EU ohne Ende Lobbyisten unterwegs sind. Also das kann böse enden, denke ich immer.
Also natürlich arbeitet so eine Fraktion arbeitsteilig, aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass unsere Entwicklungspolitikerinnen und unsere Außenpolitikerinnen das in jedem Fall auf dem Zettel haben, weil das ist ein Thema, was sie wirklich interessiert, wo sie intensiv arbeiten und in meinem Hinterkopf ist, dass ich schon die eine oder andere Erklärung und sogar den einen oder anderen Antrag diesbezüglich gesehen habe. Also es ist auf dem Zettel, das läuft und ich gehe davon aus, dass es im Übrigen im Europawahlkampf auch nochmal ein zentrales Thema wird. Mehr an Details kann ich nicht sagen, weil ich die Details sozusagen von so einem Abkommen jetzt auch nicht auf den Blick habe, aber ich weiß, dass die wirklich zuverlässigen Europapolitiker, die zuverlässigen Entwicklungspolitiker und die zuverlässigen Außenpolitiker bei uns das in der Fraktion auf dem Zettel haben und diesbezüglich aktiv sind. Das weiß ich in jedem Fall.
Weil da rollt was auf uns zu, das ahnen wir noch gar nicht, denke ich immer. Wir waren nur erstmal so und hoffentlich kümmert sich da jemand drum, weil ist es nicht. Ne?
Da muss man eher bei Monsanto nachfragen, was da passiert.
Bei denen nicht gerade.
Diese gesamte Geschichte ist relativ interessant. Ich hatte die Chance, mit ein paar Leuten halt aus dem EU-Bereich mal darüber auch zu reden. Und das klang für mich eher so, als ob da Leute in Brüssel unglaublich vorsichtig sind, was da jetzt passiert, was sie dort für Eingriffsmöglichkeiten haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich aber auch genau diese Leute in Brüssel teilweise von eventuell auch einer Bundesregierung etwas alleingelassen fühlen.
Gut, dann würde ich mal so sagen, wir sind jetzt von der Zeit her auch etwa da, wo wir landen wollten. Dann würde ich mich jetzt hier an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, auch bei meiner Mitmoderatorin Manu, und wollte noch darauf hinweisen, jetzt habe ich leider die Cook im Moment nicht da.
Soll ich es kurz ansagen?
Dann bitte, Robert, sag den nächsten.
Also wir haben ja noch weitere Veranstaltungen. Morgen wird das Gespräch mit, wie immer sich ihr Vorname ausspricht, Chancel Kieseltepe jedenfalls sein. Chancel Kieseltepe von der SPD im Gasthaus Valentin auch um 19 Uhr. Und nächste Woche ist dann am Dienstag hier schräg gegenüber in der Großbärenstraße im Galander das Gespräch mit dem CDU-Kandidaten Götz Müller, auch um 19 Uhr. Und einen Tag drauf, am Mittwoch zur gleichen Zeit im Martinique in der Monumentenstraße, Ecke Kreuzbergstraße, werden wir uns dann mit dem Piratenkandidaten Sebastian von Hoff unterhalten.
Ein Pirat in der Karibik. Ja, dann bedanke ich mich nochmal und ja, und ich hoffe, wir sehen uns spätestens morgen dann in Valentin wieder. Danke. Tschüss.
Ich möchte mich auch sehr bedanken, dass ihr alle da wart. Ihr hier auf der Bühne und ihr hier alle im Publikum, dass ihr alle noch da seid. Und ich möchte schon mal darauf hinweisen, ich glaube, man hört mich so besser, dass wir am Tag vor der Bundestagswahl, an dem Samstag, den 21.09., hier politisches Kabarett haben. Freue ich mich sehr drauf. Mit dem Titel, es ist Gerald Wolf, mit dem Titel Außer Tresen nichts gewesen. Und am 20.30 Uhr, 20:30, 8:30. Und Dankeschön. Vielen Dank.